Ja, ich habe lange überlegt, was kann man für eine Predigt heute machen oder halten. Ich bete ja auch immer dafür, weil ich der Meinung bin, es ist einfach wichtig, dass wir nicht nur irgendwas predigen, sondern dass wir das predigen, was der Herr möchte. Und der kennt euch ja am besten. Und mir hat er ein Thema aufs Herz gelegt. Das Thema nennt sich 7 Lektionen, die wir von dem Sündenfall lernen können. Also wir werden heute ganz am Anfang zurückgehen der Schrift, 1. Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Und ich lese uns etwas vor nach einer neueren Übersetzung, Hoffnung für alle. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft, fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus, es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie, seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihren Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beide die Augen auf, und ihnen wurde bewusst, dass sie nicht bekleidet waren. Hastig flochteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott der Herr rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nicht gekleidet bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir denn gesagt, dass du nicht bekleidet bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Ein Zitat gleich am Anfang: Der Sündenfall. Die erste menschliche Tragödie wurde zur Mutter aller nachfolgenden Tragödien. Alles Elend, alles Leid, alles das, was unser Leben zerbricht, alles das, was uns hier auf Erden Not macht, Schwierigkeiten macht, allen Hass, allen Krieg, Tod, Krankheit, Elend, alles hat ihren Ursprung in diesem Sündenfall. Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist für uns, dass wir genau dorthin schauen, weil da fing alles an. Und der Satan, der greift auch immer wieder in die alte Trickkiste. Und ich habe uns heute 7 Dinge mal rausgeholt, in der er gerne reingreift. Das hat sich bis heute nicht verändert. Das Erste: Gottes Wort anzweifeln führt immer in die Katastrophe. In Vers 1 in 1. Mose 3 steht: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau, die Schlange. Der Heilige Geist macht immer hinter Gottes Aussagen ein Ausrufezeichen, um das zu bestätigen. Der Satan ist ständig dabei, hinter Gottes Wort ein Fragezeichen zu machen. Und das geht immer in die Katastrophe. Interessant ist auch: Die Schlange kam hier nicht mit Hörnern und einem Huf oder so, wie wir uns den Teufel vorstellen. Die kam auch nicht und sagte: Huibu, ich bin das Nachtgespenst, ja? Nein, nein. Die kam so fromm, dass die Eva das gar nicht mitbekommen hat, dass das der Teufel ist. Die kam ganz fromm. Und so kam der Teufel auch ganz fromm, getarnt, und will mit uns Gespräche führen. In Sprüche 10, Vers 17 steht: Wer Zurechtweisung beachtet, befindet sich auf dem Wege zum Leben. Wer aber Warnungen unbeachtet lässt, der geht in die Irre. Gott hatte gewarnt, tut es nicht. Tut es nicht, ja. Aber was passiert, wenn man sich nicht einlässt auf die Stimme des Herrn? Wir landen immer in unserem Leben in eine Sackgasse. Du kannst es machen. Aber du wirst in die Sackgasse landen. Das ist nur eine Zeitfrage. Manchmal scheint es so zu sein, dass das Spiel geht auf. Manchmal. Für eine gewisse Zeit. Aber dann merken wir, und das werden wir immer feststellen, Gott hat immer recht. Gott hat immer recht. Du nicht, aber Gott hat immer recht. Und je länger wir mit Gott unterwegs sind, hoffe ich, dass wir irgendwann kapieren, es ist wichtig und richtig, dass ich auf diesen Gott höre. Und Gott möchte nicht, dass du hörst, weil du irgendwie immer in Not bist, sondern er möchte einfach, dass du kapierst, dass er den besten Plan für dich hat. Er hat den Überblick. Gott hat immer den Überblick. Und wir merken beim Sündenfall, das Erste, was es gelungen ist, dass der Satan geschafft hat, ein Fragezeichen zu machen und Gottes Wort in Frage zu stellen. Und eins kannst du wissen, wenn du ein Wort Gottes hast, wo der Herr dich segnen will und du ständig daran zweifelst, dann weißt du, wer dahinter steckt. Nicht Gott, nicht der Heilige Geist. Es ist Satan direkt, der immer wieder versucht, dich vom Wort Gottes wegzuführen. Warum? Weil er genau weiß, dass Gottes Wort die Macht ist, die ihn schachmatt setzt. Der Satan fürchtet sich vor nichts anderem als vor Gottes Wort, weil er weiß, hier werden ihm Grenzen gesetzt. Ja? Aber er ist so dreist, dass er selbst den Herrn Jesus mit dem Wort Gottes kam in der Versuchung. Ja, steht doch geschrieben. Ja, ja, aus dem Zusammenhang gerissene Zitate. So durch entstehen auch immer wieder Sekten. Ja, komme ich nachher noch drauf. Also, das Erste, Gottes Wort anzweifeln führt immer in die Katastrophe. Das Zweite, falsche Lehre führt zu einem falschen Leben und Handeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Falsche Lehre führt zu einem falschen Leben und Handeln. In den Versen 2 bis 3 steht, natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Bitte schön, wo hat Gott gesagt, dass man sie nicht berühren durfte? Nirgendwo steht es. Und das ist die große Gefahr. Hier ist das erste Mal Irrlehre im Spiel. Hier wird zusätzlich zum Wort Gottes etwas hinzugetan. Und das macht der Satan gerne. Er dramatisiert. Gott hat nur gesagt, von diesem Baum esst nicht. Nein, er muss das gleich dramatisch machen. Ja? Er möchte uns so Gott darstellen als den absoluten Spielverderber. Ja? Hier ist der Ursprung aller Irrlehre. Etwas hinzutun. Wisst ihr, das Wort Sektiere oder Sekte kommt von Sektor. Sektor ist ein Stück. Wenn du zum Beispiel eine Torte in 8 Stücke schneidest, ist ein Stück ein Sektor. Und Sektiere nehmen immer etwas raus. Nie den Zusammenhang. Die schnappen sich 2 Tortenstücke und sagen, das lernen wir jetzt. Das machen ganz viele. Das steht doch geschrieben in der Bibel. Und ich kann Menschen langsam verstehen, dass die nicht mehr einen Durchblick bekommen. In der christlichen Szene gibt es so viel Irrlehre, dass ich gar nicht mehr weiß, was ist denn überhaupt noch wahr, sagen mir viele. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist dem Teufel wirklich gelungen, dass leitende Männer in den Gemeinden es versäumt haben, die biblische Lehre zu lehren. Ja? Man will die Leute unterhalten. Ja? Aber die Leute sollen nicht unterhalten werden, die Leute sollen gelehrt bekommen, was Gott will. Darum geht es. Ja? Natürlich dürfen wir auch die Gefühle ansprechen im Gottesdienst. Ja, ist überhaupt kein Problem. Aber das Entscheidende, Gott möchte mit uns in einer Kommunikation treten. Er möchte Austausch mit uns haben. Und die Frau, die fügt hier was hinzu. Im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 2, da steht schon im Alten Bund, fügt dem Gesetz, das ich euch gebe, nichts hinzu und lasst nichts davon weg, damit ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch verkündige. Nichts hinweg, nichts hinzutun. Wisst ihr, das ist auch so wichtig. Nicht, dass wir noch was hinzudichten, ja, Jesus und, ja, das, so fangen alle Sekten an, ja, Jesus und, du brauchst Jesus und, du kannst gleich umdrehen und weggehen. Nein, du brauchst Jesus allein und nicht Jesus und. Ja? Aber das andere genauso, dass man etwas wegnehmen will. Kennt ihr dieses Bild, was manche schon mal so als Illustration genommen haben? Da ist ein Kreuz und man sägt immer mehr ab und irgendwann kommt man über eine Klippe und das Kreuz passt nicht mehr. Kennt ihr das? Das ist ein Bild, was uns versinnbildlichen will. Leute, wir können nicht unser Leben einfach so kann ich sagen, wie ein Christen, wie eben in diesem Vorspiel, schubst ihn da wieder weg und so, aber am Ende von Lied passt das schon. Was du siehst, wirst du ernten. Und ich sage euch eins, manche sagen, ja, warum pochst du immer so auf die gesunde Lehre? Ja, was wichtig ist, weil aus einer gesunden Lehre entsteht ein gesundes Leben, aus einer kranken Lehre. Es gibt zwei große Krankheiten der Kinder Gottes, seit Beginn der Gemeinde bis heute. Zwei Stück. Die haben unterschiedliche Auswirkungen. Es sind immer nur zwei Stück. Erstens, entweder man wird schwarmgeistig, siehe Pfingst und charismatische Bewegung, damals die Quäker und wie sie alle heißen. Leute, die mit extremen Erfahrungen beweisen wollen, was man noch alles zusätzlich braucht. Ja? Power, Action, ja? Wunder und Zeichen und was weiß ich. Und dann ist die Gefahr natürlich auch dabei, dass diese Schwarmgeistige dazu führt, dass man unnüchtern wird. Ja, Jesus kommt ja jetzt bald wieder, ich kündige meinen Job. Mach nochmal, da kommt er sowieso bald wieder. Oder ich habe schon von Leuten gehört, ja, Jesus, die Welt geht ja sowieso bald unter, Jesus kommt wieder, dann nehme ich nochmal einen Kredit und hau nochmal richtig auf den Putz. Ja, das sind absolut unbiblische Lehren, ja. Und deswegen ist das so ganz wichtig. Das andere ist die Gesetzlichkeit. Da sind Leute, die erwürgen die Menschen fast mit Auflagen. Als Christ darfst du nicht das. Und dann kommt der Sündenkatalog. Du darfst als Christ das nicht und das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Ja? Und dann wird auf alles geachtet. Wehe, man zieht sich vielleicht zu modern an. Oh, du könntest die Blicke auf dich, das ist Götzendienst. Ja? Frauen und Ohrringe, das geht gar nicht, das ist Götzendienst. Die Frau darf sich nicht schminken, vielleicht auch nicht waschen. Ich weiß nicht, was die alle denken. Also die sind geistesgestört, manche. Ja? Die sind extrem. Und ich kenne viele, die habe ich begleitet, die sind in der Psychiatrie gelandet. Die haben in alles und allem den Teufel gesehen. Ja? Weihnachten feiern wir auch nicht, ist alles teuflisch, Ostern ist teuflisch, alles ist teuflisch, alles ist teuflisch. Ja? Und das ist echt krank. Vielleicht machen wir die Fenster auf, weil ich merke, dass ihr guckt schon so, dass ihr kurz vom Heimgang seid beim Herrn. Und das möchte ich natürlich nicht so schnell aus uns heraus machen. Ja? Also, die falsche Lehre führt zu einem falschen Leben und Handeln. Hier war es der Untergang. Und merkt ihr, wie fing es an? Der Teufel hat erst ein Fragezeichen gesandt. Und dann legte Eva nach. Merkt ihr das? Ja? Der Teufel geht immer genau an diesen Punkt. Er fängt an und sagt, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Du dürft ja von gar nichts, das hat Gott gar nicht gesagt. Allein schon die Fragestellung. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen, da waren tausende von Bäumen wahrscheinlich. Nein, aber der Teufel hat diesen einen Baum so wichtig gemacht. Das macht er übrigens immer. Ja? Er haut so lange auf unser Gewissen, bis wir dieser einen Sünde nachgehen und damit bricht er uns das Genick. Und das ist eben halt genau das Problem, was hier auch Eva hatte und was wir vielleicht auch haben. Also sei auf der Hut, nimm nichts dazu und nichts hinweg vom Wort Gottes und fang nicht an, dich auf das Spiel einzulassen. Ja? Das Dritte, die Reizungen der Sünde. Da möchte ich mit einem Zitat beginnen. Viele Menschen wollen Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Das war Jesus. Aber viele Menschen wollen Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. In den Versen 4 bis 6, da steht Unsinn. Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus, es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie, seine Früchte wirkten verlockend und klug würden sie davon auch noch werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. 8 Punkte sind in diesen kleinen Versen drin. Das erste, geöffnete Augen. Geöffnete Augen, ja. Ja, das möchte ich, das Vollkommene sehen. Ja? Das sind Menschen, geben Unmengen an Geld aus, um sich schlau zu machen, um geöffnete Augen zu bekommen. Ja? Studieren sie Philosophie und was weiß ich nicht alles. Kennen jeden Philosophen rückwärts und vorwärts, alle seine Gedichte. Ja? geöffnete Augen. Und das ist etwas, was wir auch, wir denken, der Teufel will uns einreden, ja, es ist verblendet, wir müssen geöffnete Augen haben, wir müssen mehr sehen. Und dann ist der nächste Schritt ganz schnell ins Okkulte. Ich muss mehr sehen, ich brauche Wahrsagerei, Hellseherei, ich muss mich mit Toten einlassen. Ja? Ich muss Kräfte und Mächte anzapfen, die im Jenseits sind. Und das tun ganz viele. Und besonders Gelehrte. Auf dem Gymnasium wird mehr Spiritismus und Okkultismus betrieben als in Sonderschulen. Je gebildeter Menschen sind, Rechtsanwälte, Juristen, nehmen so gut wie am meisten teil an solchen Sitzungen. Das müsst ihr einfach wissen. Gerade die Intellektuellen sind in der großen Gefahr, genau da reinzulaufen. Geöffnete Augen, schon damals. Das Zweite, ihr werdet sein wie Gott. Ja, das ist es doch, ja? Der Satan weiß genau, wir geben uns nicht zufrieden, ihr werdet sein wie der klügste Mensch. Nein, der Mensch will selbst Gott spielen. Es langt nicht. Es langt nicht, dass er zum Ebenbild Gottes geschaffen ist. Nein, er will Gott selbst sein. Warum? Das ist durch die Sünde in den Menschen hineingekommen. Denn Satan selbst, Luzifer, sein Problem war, er wollte sich dem Höchsten gleich machen. Es langt ihm nicht mehr, Lichtträger zu sein. Der Name Luzifer ist ein wunderbarer Name. Da heißt im Lateinischen übersetzt der Lichtträger, ein Lichtengel. Wunderbar. Aber was nützt der schöne Name, wenn man nicht dann dahinter steht? Ja? Nein, er wollte das Licht sein. Und er verspricht allen Satanisten und anderen Leuten, Licht zu bekommen. Ja? Die Gnosis. Ja, wir brauchen großes Licht. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr selbst seid Gott. Ja? Das Dritte, Wissen. Wissen ist Macht. Nichts gegen Wissen. Ich finde es gut, wenn junge Leute sich auch und überhaupt alle Menschen sich daran beteiligen. Und hoffentlich möchtest du auch weiterkommen. Aber wenn du das Wissen dir aneignen willst, weil du dann glaubst, dann brauchst du Gott nicht mehr, dann hast du ein Problem. Und das ist das Problem des Menschen. Der Mensch meint, er ist hochintellektuell. Ja? Es gibt ja manche Menschen, die pusten sich ja auf wie ein Truthahn. Ja? Pusten sich so auf, nichts dahinter. Ja? Sieh mal, das ist eine ganz große Gefahr. Bei vielen Menschen steht der Verstand ihnen im Weg, zu Gott zu kommen. Stephen Hawking ist immer so ein Paradebeispiel für mich. Wahrscheinlich einer der größten Wissenschaftler des 21. Jahrhunderts. Aber er ist am Leben vorbeigegangen. Ich habe manches Mal so gedacht, was hätte Gott aus seinem Leben machen können? Ein Mann mit so einem Gehirn, dennoch für Jesus. Ja. Bin aber auch dankbar, dass es auch andere Leute gibt, die wirklich viel im Kopf haben, die Christen sind. Ja. Dann das Nächste. Sie sah, die Frau schaute den Baum an. Und so beginnt jede Art von Sünde, Augenlust. Wir sehen, ja, wir sehen die Sünde. Das heißt, die Sünde versteckt sich nicht, die Sünde ist da. Und am Anfang scheint sie sieht ja aus, wir sehen sie. Ich muss so denken an Simson, dieser Gesegnete des Herrn. Ja? Er sagte einmal zu seinem Vater Manoach, ich möchte diese Frau heiraten, denn meine Augen begehren sie. Der hat nicht gefragt, ob sie wiedergeboren und gläubig ist und so. Nein, nein, sie ist so bildhübsch. Und jetzt passt gut auf. Einige Zeit später wurden seine Augen durchstochen von den Philistern. Ja, das ist ein trauriges Bild. Mit den Augen sollte er eigentlich auf seinem Gott sehen. Und er sah auf die Sünde und ließ sich bestimmen von diesem Bild. Und das brach ihm das Genick, er wurde blind. Das ist in deinem und meinem Leben, wird das genau passieren, wenn wir nicht darauf aufpassen, auf was wir schauen. Das, was du siehst, wird dein Leben prägen. Und ihr jungen Leute, ich sage es immer wieder, achtet darauf, was ihr euch anguckt. Heutzutage ist die Sünde so leicht, ein Klick und du bist in allen Abgründen, die es nur geht. Von Sünden A bis Z und Z bis A. Seid da vorsichtig. Es gibt so viele Dinge. Meine Tochter hat mir jetzt erst gerade wieder was geschickt, auch in der Gruppe. Da sind so Puppen, die auf Englisch sprechen. Fürchterliche Sachen. Es wird immer dämonischer. Ja? Achtet darauf, was eure Kinder vor allen Dingen aussehen. Unverantwortlich, liebe Eltern, wenn eure Kinder, was weiß ich, 10 Jahre sind oder so und ihr sie alleine mit dem Handy lässt. Ihr spielt sie direkt in die Arme des Teufels. Ich muss euch das heute so hart sagen. Ihr habt keine Ahnung, was da für eine Dämonie drin ist. Ja? Und glaubt nicht, dass sie sich unbedingt angucken, wie man Rechtschreibfehler oder so macht. Das wäre ja noch schön. Ja? Achtet darauf. Achtet darauf, was eure Kinder sich angucken. Und auch nicht nur die Kinder, natürlich die Erwachsenen genauso. Und dann, ja, die Früchte, die wirkten sehr verlockend. Und es war sicherlich gut für, zu essen. Also die hat ja nicht gesagt, oh, die Frucht, die sieht ja so blöde aus, sie ist so unappetitlich. Nein, die Sünde sieht immer erstmal cool aus, ne? Und sie schmeckt unglaublich lecker. Ja? Und die Sünde schmeckt uns oft viel leckerer als Gottes Gebote. Jetzt sagen manche, nein, ja, du bist ein Heuchler. Natürlich ist es so. Warum? Sonst würden wir nicht so viel sündigen. Wir sündigen ja viel zu oft. Das ist ein Zeichen, dass wir einen sehr guten Draht zur Sünde haben. Und sieh mal, die Sünde, die schmeckt immer sehr lecker. Die Nebenwirkungen, die sind fürchterlich. Aber die Sünde an sich, die schmeckt ja immer. Ja? Sünde hat so einen ganz interessanten Geschmack. Und das war hier auch. Und es war eine Verlockung. Hier steht, seine Früchte wirkten verlockend. Ja? Also Sünde ist immer attraktiv. Ja, ist immer interessant, jetzt mal über die Linie zu gehen. Was passiert? Ja? Wir haben alle seit dem Sündenfall einen unglaublichen Sog, ins Dunkle zu gehen. Das Dunkle zieht uns viel mehr an als das Licht. Viel mehr. Ich mache heute Abend, würde ich eine Stunde machen, wie ich sage, heute Abend um 20 Uhr haben wir nochmal eine Bibelstunde und da wollen wir die Herrlichkeit Jesu Christi betrachten. Dann kommen 5 Leute. Wenn ich heute Abend aber ein Thema sage, heute Abend werden wir mal etwas hören, was passiert, wenn ich Geister anrufe? Was passiert, wenn Dämonen sprechen? Dann kommen 5.000. Das Okkulte hat einen Bann über uns, seitdem die Sünde da ist. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und das Letzte, erst pflückt sie und dann beißt sie rein. Das heißt, erst kommt das Äußerliche und dann wird die Sünde innerlich. Erst nahm sie die Frucht, erst nahm sie sie und dann aß sie. Dann hat die Frucht nicht nur das Äußerliche verseucht, sondern das Innerliche. Sünde geht immer weiter. Die bleibt nie äußerlich. Sünde wird dich immer innerlich kaputt machen. So wie hier. Es ist nicht nur so, dass du irgendwie die Sünde mal festhältst. Nein, sie frisst dich innerlich auf. Und dann gibt es ein Zitat von C. Lewis, ja, diesem bekannten Denker in der christlichen Szene. Die Hölle, sagt er, ist das größte Denkmal der menschlichen Freiheit. Das ist aber ein Satz, ja. Die Hölle ist das größte Denkmal der menschlichen Freiheit. Der Mensch gebiert sich immer, ja, ich bin frei. Ja, ja, sehr frei. Ja, sehr frei. Das sehen wir vom Leben, wie frei der Mensch ist. Ja. Das Vierte. Sünde bleibt nie allein. In Vers 6 steht, dann reichte sie die Frucht ihren Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Also, so ist es mit Sünde, ja. Sünde bleibt nie bei sich selbst. Das ist wie so in Wasser, wenn du einen Stein reinschmeißt. Bop, bop, der Nächste holt ihn. Ja? Das heißt, wenn du sündigst, wirst du mindestens einen Menschen oder eine Sache mitnehmen. Mindestens. Sünde bleibt nie für sich alleine. Und durch die Sünde wirst du auch deine Beziehung lähmen. Das ist so. Die wird nie nur dich zerstören, die zerstört auch deine Beziehung. So sieht es aus. In Galater 2, Vers 13 steht, und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Kommt der Paulus und der Petrus, ja, und die haben dann angefangen zu heucheln. Diese großen Männer Gottes, selbst ein Barnabas fing an zu heucheln. Ja, Sünde zieht Kreise. Der Petrus verhält sich verkehrt und was macht er? Er zieht den Barnabas gleich mit rein. Und das kann es vielleicht auch bei dir sein. Du musst dir bewusst werden, dass Menschen, wenn sie wissen, dass du Christ bist, dann beobachten sie dich. Sie lesen vielleicht keine Bibel, aber sie lesen dein Leben. Welche Übersetzung bist du? Eine gute? Kannst du sagen, wenn die Menschen mich lesen, dann haben sie eine gute Bibelübersetzung oder musst du sagen, ach du lieber Gott, bloß, die sollen bloß nicht mein Leben lesen. Dann mal gute Nacht. Ich kann dir das nur so sagen, du wirst unter Beobachtung stehen, wo du auch bist. Wenn wir Jesus bezeugen, hat es immer einen Boomerang-Effekt. Dann müssen wir auch Farbe bekennen. Sei dir bewusst in dem Kreis, wo du bist, wenn die Leute wissen, dass du Christ bist. Du repräsentierst Jesus. Wie repräsentierst du ihn? Ist es so, dass die Menschen verstehen, wer Jesus ist? Oder machst du alles mit? Hast du so ein Lotter-Jesus? Ja? Warum, Jesus, kann man ruhig mal, kannst ruhig mal sünden, ist nicht so schlimm. Ja? 5 Grade und so. Der Herr ist barmherzig. Ja? Die Barmherzigkeit und die Liebe wird am meisten missbraucht von den Menschen. Ja? Ja, die Liebe ist doch das Größte. Ja, ja, genau. Deswegen können wir richtig drauf lossündigen. Jawohl. Die Gnade auch. Jawohl. Vollsündig. Menschen, die so reden, haben Gott überhaupt, Jesus noch nicht mal 0,1% verstanden. Nichts. Die haben gar nichts verstanden. Die sind weder wiedergeboren noch bekehrt. Die sind im Selbstbetrug gefangen. Ja. Sünde bleibt nie allein. Das nächste. Der Mensch versucht, sich vor Gott angenehm zu machen. Es wird nie funktionieren. Damals, Vers 7, plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nicht bekleidet waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich dann einen Lendenschurz. Die haben gemerkt, oh, so kann ich vor Gott nicht bestehen. Ja, was mache ich denn jetzt? Anstatt zu Gott zu gehen und die Sünde zu bekennen, nein, 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 da sind wir zu stolz. Das kriegen wir schon alleine hin. Feigenblätter. Sieh mal, hier war schon der erste Versuch. Hier übrigens ist der Ursprung aller Religionen. 1. Mose 3, Vers 7 ist der Ursprung aller Religionen. Der Mensch versucht, Feigenblätter zu nehmen aus sich heraus, um sich vor Gott schön zu machen. Gelingt noch nicht. Und die Feigenblätter da, die waren bestimmt schön. Ja? Waren vom Paradies, könnte man doch sagen. War doch toll. Die sahen richtig toll aus. Ja, aber vor Gott nicht. Die schönsten Dinge sind leider von der Sünde getränkt und todhässlich in Gottes Augen. Gott hasst die Sünde bis in die Ewigkeit. Gott wird nie Frieden mit Sünde machen. Nie. Ja? In Jeremia, Kapitel 13, Vers 23, da steht, sag mir, kann ein dunkelhäutiger Mensch etwa seine Hautfarbe wechseln oder ein Leopard sein geflecktes Fell? Genauso wenig kannst du Gutes tun, die du ans Böse gewöhnt bist. Geht nicht. So ein Leopard, plötzlich ist er weiß oder so. Geht nicht. Die Flecken wird er nicht los. Und sieh mal, das ist das Wichtige, dass wir das verstehen. Der Mensch ist hoffnungslos verloren. Er kann nichts, aber auch gar nichts tun, um gerettet zu werden. Und deswegen sollten wir da, machen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu, kurz die letzten 5 Minuten, die kriegen wir auch noch hin. Der Mensch ist wirklich hoffnungslos verloren in seiner Position, dass er immer wieder versucht, was zu machen. Aber es ist interessant, Gott hat nicht gesagt, ja, ihr müsst euch jetzt mal bekleiden. Das hat Gott nicht gesagt. Das war das Gewissen. Und das hat Gott den Menschen gegeben. Und das weiß jeder Mensch. Jeder Mensch. Ich nehme es keinen Menschen ab, wenn er sagt, es gibt keinen Gott und wissen Sie alles. Ja? Warum regen Sie sich denn so auf? Entschuldigen Sie, wenn es doch gar keinen Gott gibt, warum regen Sie sich die ganze Zeit so auf? Sage ich immer wieder auf den Leuten, ärgern Sie sich noch mehr. Ja? Ich bin Atheist, stehe ich drauf. Ja? Ich sage, oh, aber wenn es einen Gott gar nicht gibt, für einen Fass, für eine Fata Morgana, regen Sie sich aber ganz schön auf. Also ich würde mich ja überhaupt nicht aufregen, wenn es den Gott gar nicht gibt. Sie beweisen doch, dass es Gott gibt durch Ihr ganzes Handeln. Lassen Sie mich in Ruhe, ich bin ein Atheist. Ich sage, nein, Sie sind ein unglaublich gläubiger Mensch. Weil an das, was Sie glauben, da gehört viel mehr Glauben zu als ich. Ich glaube einfach an einen Schöpfer, der das alles gemacht hat. Aber Sie glauben, dass alles Zufall war. Ich stelle mir das mal vor, ich schmeiße ein Stück Holz hin, nach 10.000 Jahren komme ich zurück, kommt so eine Gitarre raus. So ein Blödsinn, aber das glauben Sie. Also Sie haben einen viel größeren Glauben. Sie haben viel größeren Glauben als ich. Atheisten sind die größten gläubigen Menschen auf Gottes Erdboden. Die glauben nämlich an Sonnenunfug. Mein Glaube ist bewiesen eigentlich schon fast. Ich kann vieles beweisen, was Gott gemacht hat. Die Atheisten, die müssen ja, die haben ein Problem. Was die alles glauben. Das Vorletzte. Der Mensch ist auf der Flucht vor seinem Schöpfergott. In Vers 8 steht, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Ach, wisst ihr, seitdem das erste Versteckspiel. Versteckspiel hat übrigens seinen Beginn. Ja? Wir haben als Kinder auch immer den Verstecken gespielt. 1. Mose 3, Vers 8, da ist der Ursprung alles Versteckens. Aber wisst ihr, das Verrückte ist, der Mensch versteckt sich vor dem, der ihn unendlich liebt. Darüber blutet mein Herz oft. Wisst ihr, sie hörten, da steht nicht nur, dass Adam hörte, da steht, sie hörten. Mensch, warum hat da nicht irgendjemand mal gesagt, Frau, Mensch, lass uns doch zu Gott hingehen. Der Adam, der hat doch so viel erlebt. Wir lesen vor dem Sündenfall, dass Gott mit ihm spazieren ging. Er hat doch gewusst, dass Gott voller Liebe ist. Merkt ihr das? Der Mensch macht 1000 Sachen. Er geht nur nicht direkt zu Gott. Er macht so eine Albernheit. Er versteckt sich hinter einem Baum vor einem allmächtigen Gott. Also der Mensch bildet sich so für einen, der ist dumm bis zum Himmel. vor einem allmächtigen Gott sich hinter einen Baum zu verstecken, das ist ja nun, also das ist ja vom Intellekt her unterstes Niveau, oder? Wisst ihr, ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Und ich muss da so denken in der Vorbereitung in Matthäus 27, Vers 5. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Und dann lief er fort und er hängte sich. Mensch, ich habe manchmal so gedacht, Judas, wärst du doch in die Arme Jesu gelaufen. Nein, er lief zu Namenschristen, namensgläubige Menschen, die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Und vor seinem Herrn lief er weg. Und merkt ihr das? Petrus und Judas sind zwei gewaltige Bilder. Ich glaube, dass Judas viel weniger gesündigt hat als Petrus. Judas hat den Herrn verraten, vielleicht sogar mit einem Motiv, um seine Allmacht beweisen zu können. Petrus hat geschworen, dass er Jesus nicht kennt. Das hat Judas nicht getan. Und sieh mal, der eine, der hat eine Begegnung mit dem Herrn Jesus und sein Leben wird wieder neu. Und der andere haut von Jesus ab und endet im Selbstmord. Und ich möchte dir das heute Abend so ins Herz legen, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester. Mach nie den Fehler und lauf mit deinen Problemen von Jesus weg, sondern lauf mit deinen Problemen in seine Arme. Da ist der Sieg. Wir haben alle Probleme, wir sind alles Angsthasen, wir sind alles Leute, die auf der Flucht sind, irgendwo mehr oder weniger. Aber lauf nicht von Jesus weg. Lauf in seine Arme. Egal wie viel Dreck du an dir hast, das wissen wir vom verlorenen Sohn. Ja, der hat gestunken, sage ich euch. Das haben wir wahrscheinlich in unseren Straßeneinsätzen so noch nie erlebt, wie der. Der hat bestimmt nicht das beste Parfüm auf sich gehabt, ja. Aber der Vater nahm ihn an. So dreckig, wie er war. Das Bekenntnis und er hat ihn angenommen. Und das möchte ich euch so heute Abend mitgeben. Und das letzte, Schuldzuweisungen. In den Versen 12 bis 13 steht, Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Ja? Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan, wandte er sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Der Mensch gibt Gott die Schuld, den Satan die Schuld, nur nicht sich selbst. Wir sind Weltmeister da drin, Schuld von uns zu weisen. Da waren wir laut und haben uns schlecht verhalten in einem Gespräch, anstatt zu sagen, du, vergib mir, dass ich da so blöde mich verhalten habe. Nein, dann sagen wir, ja, du musst mich ja auch nicht so provozieren. Ja, ich habe manche Stunden in der Seelsorge gehabt. Die haben sich ganz schlecht verhalten. Dann sind wir auf die Knie gegangen. Dachte ich, gut, dann betest du zuerst. Ja, mache ich. Lieber Herr Jesus, wenn ich gesündigt habe, dann vergib mir. Und also wenn das so rübergekommen ist und ja, sollte ich mich da verkehrt verhalten haben, dann tut mir das leid. Da habe ich gesagt, hallo? Hallo? Ja. Ich sage, mit wem sprichst du jetzt überhaupt? Ich sage, willst du mich aufziehen? Nein. Ich sage, mit wem sprichst du die ganze Zeit? Mit dir selbst? Was, Christian, willst du mich verarschen? Nein, nein, nein. Mit wem sprichst du? Du sprichst doch aber nicht mit Gott, oder? Ja, wir machen doch Seelsorge jetzt. Ich sage, nein, wir machen ja. Du machst Märchenstunde. Ich habe nicht gesagt, dass wir heute Abend Grimms Märchenbücher vorlesen sollen. Das tust du nämlich gerade. Du lügst. Du lügst und du lügst. Und der Vater der Lüge ist der Satan. Du wirst heute nicht, du wirst weder deine Sünden vergeben bekommen, noch frei werden. Es sei denn, du sagst, Herr, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Es ist meine Schuld, meine alleinige Schuld. Ja, das ist so ganz wichtig. In 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, dort steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, führen wir uns selbst in die Irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also möchtest du frei werden? frei werden, wirklich frei werden, dann fang an, die Wahrheit zu bekennen. Das ist der Schlüssel. Hör auf, irgendwelche Geschichten dem Herrn zu erzählen. Ich möchte zum Schluss noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wir haben heute 7 Lektionen gelernt. Die Gefahr, Gottes Wort anzuzweifeln, die Gefahr der falschen Lehre, diese Macht der Reizungen der Sünde, dass die Sünde nie allein bleibt, dass der Mensch immer wieder versucht, sich vor Gott zu rechtfertigen, dass der Mensch letztendlich auf der Flucht ist und dass der Mensch ein Weltmeister ist, allen möglichen die Schuld geben. Mein Vater war schuld, meine Mutter war schuld, mein Bruder ist schuld und was weiß ich nicht, wer alles schuld ist. Nein, nur du nicht. Du kannst gerne so weitermachen, du wirst nur nie frei werden. Nie. Weil die Wahrheit uns frei macht. Möge der Herr das schenken. Amen.